Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
SWR 1 Leute heute mit einer starken Frau. Schwester Philippa Rath ist seit über 30 Jahren Benediktinerin. Sie lebt in der Nachfolge der heiligen Hildegard von Bingen in der Abtei St. Hildegard bei Rüdesheim. Und sie kämpft für mehr Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche. Herzlich willkommen, Schwester Philippa.
Vielen Dank, Frau Hein.
Sie haben ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Weil Gott es so will«, mit 150 Geschichten, sehr bewegenden Geschichten von Frauen, die gerne Priesterinnen in der katholischen Kirche wären, es aber nicht werden dürfen, weil sie Frauen sind. Und sie selbst sagen Sätze wie, wer sind wir, dass wir Gott vorschreiben wollen, wen er zu welchen Ämtern in der Kirche beruft und welches Geschlecht diejenigen haben müssen. Oder sie sagen, die klerikale Männerkirche ist eine amputierte Kirche. Ich habe mich gefragt, Schwester Philippa, wären Sie, wenn Sie solche Sätze früher im Mittelalter gesagt hätten, auf dem Scheiterhaufen gelandet oder wären Sie als Ordensschwester davon ausgenommen gewesen?
Also das glaube ich nicht. Sie haben eben unsere Klostergründerin, die heilige Hildegard, schon erwähnt. Die hat auch sehr vieles gesagt, was damals extrem unbequem war und von den Bischöfen und Kirchenhierarchen nicht wohl gesonnen war. Also deshalb auf dem Scheiterhaufen zu landen, ich glaube nicht. Aber es ist natürlich ein wenig unbequem. Aber der Vorteil von Ordensleuten und speziell von Benediktinerinnen ist ja, ich bin Gott verantwortlich, meinem Gewissen verantwortlich und meiner Äbtissin und sonst niemandem. Das heißt, wir haben eine Unabhängigkeit. Benediktinische Frauen und auch Männerklöster sind sogenannte Exempteklöster, das heißt Selbstständige, die nicht von Weisungen der Bischöfe abhängig sind. Und insofern haben wir sicher etwas mehr Spielraum als andere haben, wirklich das zu sagen, was wir denken und ja, da auch mutig voranzugehen. Ich merke das auch im synodalen Weg. Da wird von den Ordensleuten auch Entsprechendes erwartet, dass sie eben.
Synodaler Weg müssen wir vielleicht noch kurz erklären, für die, die es nicht kennen. Das ist ein gemeinsamer Weg, den die Deutsche Bischofskonferenz mit Laien auch in der Kirche beschritten hat, um zu den drängendsten Problemen der Kirche Stellung zu nehmen.
Ganz also, genau. Also ein Erneuerungs- und Reformprozess, der jetzt seit einem Jahr läuft, in dem ich Delegierte bin und wo wirklich wichtige Themen angesprochen werden, die für die Zukunftsfähigkeit unserer Kirche enorm von Bedeutung sind.
Jetzt sagen Sie, wir dürfen den Mund schon aufmachen. Das ist auch ein Vorzug unseres Ordens. Haben Sie trotzdem viel Gegenwind bekommen, nachdem Sie das Buch veröffentlicht haben?
Erstaunlich wenig. Die Resonanz war ungeheuer groß in den Medien, aber auch bei ganz normalen, sag ich mal, normalen Menschen, Männern, Frauen, Katholiken, Protestanten, Nichtgläubigen. Ich habe sehr, sehr viele Mails bekommen, Anrufe, Briefe. Von denen waren 98% zustimmend und ich glaube, ich habe fünf Schreiben bekommen von Menschen, die anderer Meinung sind, aber das dürfen sie ja auch. Und ein Schreiben, was deutlich, würde ich mal sagen, unter der Gürtellinie war. Aber da ich auch in den sozialen Medien wenig unterwegs bin, bekomme ich auch manches nicht mit. Aber ich höre von Freunden, dass die Zustimmung zu unserem Buch extrem hoch ist.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dieses Buch herauszugeben mit diesen Frauengeschichten?
Dieses Buch ist mir eigentlich zugefallen, gar nicht beabsichtigt. Ich hatte nie vor, ein Buch zu machen. Sondern das ist erwachsen aus einer Begegnung mit zwei Bischöfen im Rahmen dieses eben besprochenen synodalen Weges. Da gab es im letzten Februar noch eine Präsenzveranstaltung in Frankfurt. Da sind 220 Delegierte, unter anderem auch alle deutschen Bischöfe. Und ich sprach mit zwei Bischöfen beim Kaffee, in der Kaffeepause. Und die sprachen mich an und sagten, Schwester Philippa, eigentlich gibt es doch gar keine Frauen, die Priester und Diakonin werden wollen. Da die Pause kurz war, hatte ich keine Zeit für ein Streitgespräch. Ich habe mir dann gedacht, na, also du kannst die eines Besseren belehren. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich eine Mail geschrieben an 12 mir bekannte und befreundete Frauen, von denen ich genau weiß, dass sie eine Berufung zur Priesterin und Diakonin in sich gespürt haben und darum wissen und dies aus bekannten Gründen ihrer Berufung nicht folgen konnten. Und die habe ich dann gefragt, um ein schriftliches Berufungs- und Lebenszeugnis. So statistisch gesehen, wenn ich 12 Briefe schreibe oder Mails, bekomme ich 3 bis 4 Antworten. Da habe ich mit gerechnet und die wollte ich dann bei der nächsten Sitzung mitnehmen und einbringen in die Versammlung. Und aus diesen 12 Mails sind 150 Texte innerhalb von 5 Wochen geworden. Mein Computer Postfach ist übergelaufen. Die Frauen haben diese Mail natürlich wieder an andere, die sie kannten, weitergeleitet. Ja, und so hatte ich dann auf einmal 150 Texte, sehr bewegende Texte, aufwühlende Texte. Manches Mal habe ich am Computer gesessen, habe Tränen vergossen über das, was da an Schicksalen zusammenkam. Ja, und mit 150 solcher Zeugnisse konnte ich nicht in die Synodalversammlung. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt damit? Habe einen früheren Kollegen, ich war vor meiner Klosterzeit in einem Verlag tätig. Und dieser Verlag, der Verlag Hertha, hat sofort Interesse gezeigt an diesen Texten und dann ist das Buch entstanden.
Waren Sie denn schon vorher jemand, der sehr für Frauenrechte in der Kirche gekämpft hat?
Eigentlich nicht. Ich bin auf das Frauenthema vor allem gekommen, dadurch, dass ich geistliche Begleiterin der Binger KFD, das ist die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, Gruppe bin seit 7 Jahren. Dort sind fast 100 Frauen zwischen 30 und 90 engagiert, sehr engagierte und taffe Frauen. Und ich sehe durch diesen Kontakt, wie sehr die Frauen die Gemeinden tragen und eigentlich das meiste, sag ich mal, gestalten auch in den Gemeinden und wie oft sie an ihre Grenzen stoßen. Und zwar nur deshalb, weil sie Frauen sind. Die andere Schiene ist, dass ich sehr viele Menschen, die zu uns ins Kloster kommen, begleite, geistliche Begleitung mache, Exerzitien gebe. Ich bin oft in Gesprächen mit Männern und Frauen, aber mehr mit Frauen. Und da höre ich halt auch viele Schicksale und viele Frauen, die eine Berufung in sich spüren, aber sie nicht leben können. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Und dann kam die erste Interviewanfrage, ein langes Interview in einer Zeitung. Und das wird dann zum Schneeballsystem. Es war wie eine Lawine, dann ist es auf mich zugekommen.
Lassen Sie uns mal für die, die nicht so in der katholischen Kirche verwurzelt sind wie Sie, erklären, was dürfen Frauen in der katholischen Kirche und was dürfen sie nicht? Also, dass sie nicht Priester oder Priesterinnen werden dürfen, das wissen die meisten. Aber was dürfen sie sonst noch nicht?
Sie dürfen alles nicht, was mit Weiheämtern zu tun hat. Also sie dürfen sich engagieren, sie dürfen Gruppen leiten, sie dürfen Erstkommunion-Kinder vorbereiten auf die Erstkommunion, auch auf die Firmung. Aber alles, was den geweihten Männern vorbehalten ist, dürfen sie nicht. Und das ist eigentlich ja das Entscheidende. Sie dürfen nicht predigen, sie dürfen den Glauben nicht verkünden. Sie dürfen keine Sakramente spenden, also sie bereiten die Kinder auf die Erstkommunion vor, aber der Pfarrer spendet die Erstkommunion. Sie bereiten auf die Firmung vor, der Bischof firmt. Sie begleiten Kranke am Krankenbett, Sterbende dürfen aber keine Krankensalbung
spenden. Das haben Sie ja selbst erlebt, Sie waren ja auch Krankenhausseelsorgerin.
Genau, das habe ich selbst sehr schmerzlich erlebt. Und also alles das, was Kirche wirklich im Kern ausmacht, vor allem auch die Eucharistie feiern, das Beichtsakrament. Wir als Ordensschwestern sitzen oft im Sprechzimmer und haben dort Menschen, die in Anführungsstrichen eine Lebensbeichte ablegen, die also über ihr Leben Rechenschaft ablegen und die dann danach fragen oder sich danach sehnen, eine Lossprechung zu bekommen, so wie im Beichtstuhl. Das dürfen wir nicht. Wir können einen Segen spenden, aber wir können keine Lossprechung geben. Also alles das dürfen Frauen nicht. Und damit verbunden mit den Weihen, also den Weiheämtern, die ja den Männern vorbehalten sind, sind ja auch die Leitungsfunktionen in der Gemeinde. Das ist auch ein Problem, dass Leitung und Weiheamt nicht getrennt sind, sondern in einer Hand liegen. Das heißt also, die Letztverantwortung haben immer die Priester, das heißt die Männer.
Die gängige Begründung dafür lautet ja, Jesus hat nur männliche Apostel gehabt. Wieso überzeugt sie die nicht?
Das überzeugt mich deshalb nicht, weil die 12 Apostel waren Männer, das ist richtig. Aber wenn Sie in die Heilige Schrift schauen, in die Evangelien, die Apostelgeschichte, werden Sie sehr schnell sehen, dass Jesus viele Frauen berufen hat, dass Frauen an vielen ganz entscheidenden Stellen des Lebens Jesu am Kreuz bei der Auferstehung die wichtigste Rolle spielten. Maria Magdalena hat den Aposteln die Auferstehung verkündet. Und dass es überall in den Gemeinden, in den Urgemeinden auch Frauen gab, die Gemeinden geleitet haben. Es gab in der alten Kirche, der sogenannten Urkirche, in den ersten Jahrhunderten gab es Diakoninnen, die Gemeinden geleitet haben. Also das ist im Laufe der Kirchengeschichte, sag ich jetzt mal etwas salopp, zurückgedreht worden. Ja, und heute wären wir schon froh, wenn wir manches hätten, was in der alten Kirche möglich war.
Von 3 Päpsten ist es jetzt, glaube ich, bestätigt worden, dass Frauen keine geistlichen Ämter ausüben dürfen in der katholischen Kirche. Besteht denn da überhaupt noch eine Chance, was zu erreichen?
Ich glaube schon. Die genannten Päpste, Johannes Paul II., Papst Benedikt XVI. Und jetzt Papst Franziskus, haben das gesagt, das stimmt. Aber das sind keine dogmatischen Entscheidungen. Und man muss ja wissen, dass in der Kirche das, was heute kirchliche Lehre ist, ist ja auch durch die Tradition entstanden und auch immer wieder erweitert und revidiert worden. Also es gibt die Glaubenswahrheiten, die das ganze Gebäude sozusagen tragen, aber es gibt auch viele Dinge, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden und auch immer wieder verändert wurden. Das sogenannte Kirchenrecht, wo das dann im Kanon 1024 festgelegt ist, dass nur getaufte Männer zu Priestern geweiht werden können, kann man verändern. Es hat immer wieder Änderungen des Kirchenrechts gegeben. Und da bin ich nicht hoffnungslos, dass es nicht möglich ist, darüber neu nachzudenken und das entsprechend den Bedürfnissen der Kirche heute auch anzupassen.
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals zur Kommunion gegangen bin, wäre ich zum Beispiel gerne Messdienerin geworden. Das war auch ein absolutes No-Go damals.
Richtig.
Heute ist es ganz selbstverständlich.
Richtig. War zu meiner Zeit auch so ein No-Go, ja.
Ich frage mich oft, ob dieses Thema Gleichberechtigung in der katholischen Kirche überhaupt in anderen Ländern so ein Thema ist. Oder ist es eher eine deutsche Angelegenheit?
Also das glaube ich nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Ich bin einerseits sehr vernetzt in einem internationalen Frauennetzwerk, das heißt Voices of Faith. Das ist nur online bisher ein Portal. Da hatten wir vor einigen Wochen eine Veranstaltung zu unserem Buch, an der haben 320 Frauen aus aller Welt, es waren aus allen Kontinenten Frauen dabei, teilgenommen. Per Zoom. Und da habe ich nochmal gesehen, dass dieses Thema Gleichberechtigung der Frauen, Zugang zu allen Weiheämtern auf allen Kontinenten diskutiert wird und angesprochen und immer mehr auch eingefordert wird. Und noch ein kleines persönliches Beispiel. Allein in der letzten Woche hatte ich 3 Anfragen von Journalisten aus anderen Ländern. Eine polnische Journalistin, die mit mir ein Gespräch führen möchte, ein Luxemburger Journalist und jetzt gestern gerade eine Journalistin aus Bulgarien. Das war mir vollkommen außerhalb meines Gesichtskreises, dass selbst in Bulgarien dieses Thema im Moment auf der Tagesordnung ist.
Auch in anderen Ländern gibt es ja einfach auch Nachwuchsprobleme, richtig, was Priester betrifft. Wir sehen das hier im Bistum Mainz, da werden einfach jetzt Gemeinden zusammengelegt, weil es gar nicht mehr anders geht. Mhm. Kann man denn überhaupt eine funktionierende Kirche noch bekommen, wenn man Frauen nicht in diese Leitungsfunktionen einbindet oder die ihnen überträgt, wenn keine Priester mehr da sind?
Einerseits möchte ich sagen, wollen die Frauen natürlich keine Lückenbüßer sein. Andererseits ist die ganze Frage nach der Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche ja nicht nur eine Frage, dass Frauen diskriminiert werden aufgrund ihres Geschlechts, sondern dass wir der Kirche selber schaden, indem wir eben keine Frauen zu den Weiheämtern zulassen. Und da kommt die Frage, die Sie sagen, ins Spiel. Wir haben jetzt schon viel zu wenig Priester. Wir haben sogenannte XXL-Gemeinden. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Menschen damit großteils unglücklich sind. Sie möchten gerne vor Ort Gesprächspartner, Seelsorger und Seelsorgerinnen haben. Das wäre alles möglich, wenn wir Frauen in diese Weiheämter hineinließen. Was mir auch große Sorgen macht, wir sprachen eben über die Sakramente, also Taufe, Firmung, Erstkommunion, Beichte, Krankensalbung, dass diese Sakramente verwässern und einfach sich auflösen dadurch, dass niemand da ist, der sie spendet.
Ja, da werden dann im Zweifel, so habe ich das auch schon erlebt, Priester aus Indien eingeflogen, die die Sprache nicht sprechen und dann in gebrochenem Deutsch versuchen, da dieses Sakrament zu spenden.
Ja, die indischen Priester, die versuchen ihr Bestes, aber die stoßen natürlich überall an ihre Grenzen. Und ich habe jetzt im Rücklauf auf unser Buch auch interessante Briefe von Männern bekommen, von Frauen sowieso, aber auch von Männern, die sagen, ich würde gerne einmal auch ein Beichtgespräch mit einer Frau führen, ja. Und viele Frauen, die gerne regelmäßig ein Beichtgespräch führen würden, möchten das aber mit einer Frau und nicht mit einem Mann tun. Also insofern wird das Verständnis und der Zugang zu den Sakramenten eher dadurch erschwert, dass keine Frauen in Weiheämter zugelassen werden. Und das finde ich sehr schade, denn das sind ja Heilmittel. Sakramente sind ja nicht irgendwelche moralischen Dinge, sondern sind Heilmittel, die mir helfen, mein Leben zu bestehen.
Haben Sie selbst in sich mal den Wunsch verspürt, Priesterin zu werden?
Nein, nie. Das ist also sehr interessant. Ich habe Theologie studiert unter anderem. Ich hatte auch viele Kommilitoninnen, die gerne Priesterin geworden wären. Und damals in der zweiten Hälfte der 70er, Anfang der 80er Jahre bestand auch berechtigte Hoffnung. Damals waren wir fest überzeugt, es würde ganz schnell die Diakoninnen und dann auch die Priesterinnenweihe kommen. Viele sind sehr enttäuscht dann gewesen davon. Aber ich habe mich immer zu einem klösterlichen Leben in Gemeinschaft berufen gefühlt. Und so konnte ich meiner Berufung auch wirklich folgen und sie leben. Und dadurch kann ich, glaube ich, auch nachvollziehen, wie schwer es sein muss, wenn man das nicht kann.
Sie haben aber in der Grundschule erstmal einen anderen Berufswunsch geäußert. Da haben Sie gesagt, ich will Bundeskanzlerin werden.
Das verfolgt mich, ja. Das ist tatsächlich so, ja.
Da wurde Ihnen unmissverständlich klar gemacht, dass das nichts wird. Nämlich wie denn?
Durch eine schallende Ohrfeige. Unsere damalige Klassenlehrerin, die wir sehr verehrt und geliebt haben, aber das war außerhalb jeder Vorstellung in den 60er Jahren, dass es war Adenauer Zeit, dass es je eine Bundeskanzlerin werden geben könnte. Und ich war schon als Kind, gut, ich war die jüngste von fünfen und die Großen waren damals schon an Politik interessiert. Ich habe sehr früh schon Interesse auch an Politik gehabt. Ja, das verfolgt mich seither.
Ich kann mir vorstellen, Sie haben eine Flasche Sekt geköpft, als mit Angela Merkel.
Angela Merkel, ganz genau. Ich bin auch nach wie vor sehr glücklich mit ihr und glaube, wir werden sie noch sehr vermissen.
Köpft man eine Flasche Sekt im Kloster oder macht man sowas da nicht?
Eigentlich nicht. Sekt gibt es bei uns an Neujahr. Wir haben ja ein eigenes Klosterweingut. Sonntags gibt es ein Glas Wein und das muss schon ein sehr besonderes Fest sein. Also zum Beispiel die Wahl einer neuen Äbtissin oder, keine Ahnung, irgendwas besonders Wichtiges, dass es mal ein Glas Sekt gibt, aber in der Regel nicht.
Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben Theologie studiert, Sie haben außerdem noch Geschichte und Politikwissenschaft studiert und haben dann erst mal eine ganze Weile als Journalistin gearbeitet und unter anderem für den Deutschlandfunk, den Bonner Generalanzeiger. Haben Sie das gerne gemacht?
Ja, sehr. Also der Beruf war eigentlich meine erste Berufung. Muss ich sagen, damals war von Klostergedanken noch gar nicht die Rede. Ich wollte Journalistin werden und den Studiengang Journalistik gab es damals noch nicht. Und dann haben mir kluge Menschen gesagt, studiere etwas, was dir wirklich Freude macht und wo du einen möglichst breiten Horizont bekommst. Und das, glaube ich, habe ich durch diese drei Fächer gut abdecken können. Und dann habe ich ein klassisches Volontariat gemacht und insgesamt 9 Jahre dann in dem Beruf auch an verschiedenen Stellen gearbeitet
und dann
mit sehr großer Freude.
In den Verlag reingeschnuppert, in den Herder Verlag, das hatten Sie ja schon erzählt. Aber irgendwas muss Ihnen ja gefehlt haben, sonst wären Sie eine Berufskollegin, die mir heute gegenüber
das
säße.
Das ist richtig.
Und hätten keine Ordenstracht an.
Ja.
Was war es, was Sie hat spüren lassen, da gibt es noch was anderes? Oder mir fehlt was?
Zunächst, ich habe sowohl im journalistischen Bereich, weil ich immer in Sachen Kultur unterwegs war, als auch dann im Verlag Herder mich viel mit religiösen Themen beschäftigt. ich muss auch sagen, wir waren wirklich auch klassisch katholisch erzogen und aufgewachsen. Das war, die Kirche ist für mich die Heimat. Ich bin im Erzbistum Köln, deshalb leide ich darunter heute sehr, was da los ist, groß geworden. Und es war, wurde mit der Muttermilch weitergegeben. Mein Patenonkel war Priester und Pfarrer. Also das Katholische war, gehörte zu meinem Leben und dementsprechend auch religiöse Themen im Journalismus. Und dann gab es so eine Initialerfahrung. Ich wurde geschickt im Rahmen meines Volontariats zum 1000-jährigen Jubiläum des Klosters Frauenchiemsee. Ist sehr vielen Menschen bekannt, ist eine wunderschöne kleine Insel im Chiemsee. Und dort habe ich darüber berichtet und da ist mir so klar geworden oder aufgegangen, das könnte ein Lebensentwurf für dich sein. Aber dann habe ich es erstmal wieder weggeschoben und einige Jahre später begegneten immer wieder auf meinem Weg auch Klöster. Ja, und eines Tages spürte ich, das hört sich jetzt vielleicht für manche Zuhörer oder Zuschauer etwas fremd an, hörte ich einen Ruf, komm, komm. Da fiel es wie Schuppen von den Augen, du musst es versuchen. Du musst versuchen, ein solches Leben zu leben. Und ich wollte auch gerne meine theoretische Beschäftigung mit Kirche und Glauben in mein Leben umsetzen. Ich wollte das Leben, worüber ich schreibe. Ja, und dann habe ich mir ein Kloster gesucht. Das ist gar nicht so einfach, man muss das Richtige finden, weil wir haben ja als Benediktinerinnen ein Gelübde der Stabilitas, also wir werden nicht versetzt, wir leben in einer Abtei und wenn es gut geht, dann auch bis zum Lebensende. Und dann ist die Abtei St. Hildegard mir über den Weg gelaufen und ich wusste schlagartig, das ist es, dieses oder keines.
Also man legt sich nicht nur fest, Ordensschwester zu werden, sondern auch auf einen Gebäude, Umzug ausgeschlossen.
Ja, also der erste Schritt ist Ordensleben überhaupt, die Entscheidung dafür. Der zweite, den richtigen Orden zu finden. Es gibt ja so viele Orden im, es gibt Franziskanerinnen, Vinzenzinerinnen, Ursulinen, also unendlich viele verschiedene Orden und da beschäftigt man sich normalerweise mit auch der Ordensregel und die Benediktsregel hat mich fasziniert von Anfang an.
Was hat Sie daran fasziniert?
Die Weite des Geistes und die Menschlichkeit. Es gibt Regeln, aber es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Und ja, das klassisch-benediktinische ist Gott suche in Gemeinschaft und zwar in Gebet und in der Arbeit. In der Einsamkeit und im Gemeinschaftsleben. Das sind die Pole unserer Benediktsregel. Wir sind der älteste Orden. Die Benediktsregel ist aus dem 6. Jahrhundert. Und allein die Tatsache, dass eine Ordensregel 1500 Jahre überlebt, zeigt auch die Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Zeit.
Sie tragen aber ja immer noch die traditionelle Ordenstracht. Mhm. Es gibt ja inzwischen viele Ordensschwestern, die auch zivil rumlaufen, ja, draußen in normalen Alltagsklamotten. Wieso haben Sie daran festgehalten?
Also wir sprechen immer mal wieder darüber, alle paar Jahre. Und bisher ist noch niemand gewillt von uns, die Tracht abzulegen. Also für mich ist die Ordenstracht gehört zu meiner Identität. Und ich finde, gerade in Zeiten, wo der Glaube so verschwindet wie derzeit, ist es auch ein Weckruf, es ist ein Zeugnis, so eine Tracht anzuziehen. Wir werden nicht selten komisch angeguckt, verspottet, auch sehr negativ wahrgenommen, aber in den allermeisten Fällen positiv. Das ist also ein ganz interessantes Phänomen, auch in unserer heutigen Zeit. Wenn wir zum Beispiel in den Zug steigen, wir sitzen noch keine 5 Minuten, dann setzt sich jemand neben uns in Nicht-Corona-Zeiten und beginnt ein Gespräch, meist mit einer ganz einfachen Frage und dann kommt die ganze Lebensgeschichte. Also ich spüre und viele Mitschwestern auch, wie groß die Sehnsucht nach Ansprechpartnern, nach geistlichen Themen ist, nach Sinnfragen. Das sind oft Menschen, die von sich sagen würden, ich bin ungläubig, ich glaube nicht an Gott. Aber sie suchen, sie sind auf der Suche und haben eine Sehnsucht nach mehr, mit H, nach einem Mehr. Ja.
Sie bieten ja auch Menschen die Chance, im Gästehaus, im Kloster eine Zeit lang einfach zu wohnen. Also ich sage jetzt mal Klosterurlaub in Anführungsstrichen. Mhm. Und am Leben ihrer Ordensgemeinschaft teilzuhaben. Mhm. Das ist sehr gefragt inzwischen insgesamt in unserer Gesellschaft. Wie erklären Sie sich das?
Ja, genau eben damit, dass die Menschen auf der Suche sind, ohne dass sie genau wissen, wonach sie suchen und auch nach authentischen Lebensentwürfen. Also viele spüren auch, dass das, was sie leben, dann doch mit einem großen Stück Leere mit 2E verbunden ist. Und sie suchen nach neuen Wegen, suchen auch nach Gemeinschaft, obwohl viele Menschen das auch kaum noch leben können, weil unsere Gesellschaft doch sehr vereinzelt geworden ist. Es gibt ja nicht nur viele Singles, sondern auch sehr viel einsame Menschen, die in Beziehungen leben. Ja, sie suchen nach anderen Wegen und anderen Modellen. Und viele suchen natürlich auch nach Gott in ihrem Leben und wollen die Spur Gottes in ihrem Leben entdecken. Und wir lassen sie teilhaben an unserem Leben und begleiten sie, soweit sie das möchten. Manche kommen zu Kursen. Wir bieten auch gezielte Kurse an. Also zum Beispiel Ikonenmalkurse sind sehr beliebt. Die Kurse über Hildegard von Bingen sind sehr beliebt. Dann Exerzitien, wo man eine Woche wirklich in die Stille geht, aber jeden Tag dann ein Geist ein Gespräch mit einer unserer Mitschwestern hat. Leider ist das Gästehaus jetzt schon seit Monaten geschlossen. Normalerweise ist es wirklich immer ausgelastet. Wir haben 25 Zimmer. Und das ist eine schöne Art. Und ganz wichtig ist auch die Angebote Ora et Labora Wochen. Ora et Labora ist ja die Kurzfassung unseres Benediktinischen, obwohl das nirgendwo in der Benediktsregel steht. Aber Beten und Arbeiten, das sind die Pole. Und dann kommen die Menschen in Gruppen für eine Woche, arbeiten einen halben Tag mit uns, entweder im Garten oder im Haus oder im Laden, was halt ansteht, im Weinberg. Und einen halben Tag lang haben sie Zeit für sich, für geistlichen Austausch, für Gruppengespräche. Das sind extrem beliebte Angebote.
Sie haben ja schon gesagt, Sie haben ein richtiges Klosterweingut dabei. Das heißt, Sie produzieren Wein, Sie verkaufen den. Sie haben einen Laden dabei, in dem Sie auch verschiedene Dinge verkaufen. Ein Café, wo Sie auch mit Menschen mit Behinderungen zusammenarbeiten. Wie stark wurde denn der Wirtschaftsbetrieb Kloster durch Corona in Mitleidenschaft gezogen?
Sehr stark. Also da sind wir solidarisch mit vielen Menschen, die um ihre Existenz bangen. Gott sei Dank konnten wir unseren Klosterladen jetzt wieder öffnen mit den entsprechenden Voraussetzungen und Hygienemaßnahmen und Konzepten. Aber das Café ist auf To-Go-Betrieb umgestellt, immer noch. Das Gästehaus ist vollkommen geschlossen. Also wir haben schon deutliche wirtschaftliche Einbußen. Und man muss ja wissen, unsere benediktinischen Klöster sind ja unabhängig, das sagte ich schon, aber sie sind eben auch wirtschaftlich unabhängig. Das heißt, das, was wir verdienen, ist für den Lebensunterhalt unserer Gemeinschaft, 45 Schwestern, und den Erhalt des Gebäudes. Und das ist nicht gerade klein, wer unsere Abtei kennt. Also wir sind auf die Einnahmen aus den Wirtschaftsbetrieben angewiesen. Und sind jetzt voller Hoffnung, dass wir bald wieder öffnen dürfen. Aber im Moment ist ja noch das nicht in Sicht. Aber wie ich schon sagte, wir sind da solidarisch mit den anderen Menschen, die dieselbe Situation durchleben wie wir.
Sie waren im letzten Jahr auch solidarisch und haben eine demenzkranke Mitschwester, die sehr krank war, ins Krankenhaus begleitet. Das war zu einem Zeitpunkt, wo man keine Besuche empfangen durfte und haben sich quasi mit ihr da einschließen lassen, mehr oder weniger im Krankenhaus. Wie haben Sie diese Situation erlebt?
Das jährt sich jetzt in diesen nächsten 2 Wochen zum ersten Mal. Alle, die mit Kranken, mit Demenzkranken zu tun haben, wissen, dass man sie möglichst nicht alleine lassen darf. Und das ist ja auch das wirklich die erschütternde Erfahrung jetzt in vielen Pflegeheimen während des Lockdowns gewesen, dass die demenzkranken Menschen überhaupt keine Orientierung mehr hatten. Und ich hatte das Glück deshalb, weil ich offiziell Betreuerin dieser Krankenmitschwester war, sodass ich mit ins Krankenhaus durfte. Insofern war ich sehr dankbar, dass ich sie begleiten konnte und bei ihr sein konnte. Und im Nachgang, sie ist dann auch unten gestorben, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Niemand eigentlich. Es ging ganz schnell. Und insofern war ich eigentlich sehr dankbar, trotz aller Betroffenheit durch die Situation, dass ich mit dabei sein dürfte. Und das Eingeschlossensein hat mich jetzt in dem Sinne nicht beeinträchtigt, weil ich so mit ihr beschäftigt war.
Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben auch bei den anderen Patienten gemerkt, wie wichtig es für die war, dass da plötzlich jemand noch ist.
Ja, das stimmt. Das habe ich bemerkt. Ich habe im Nebenzimmer, habe ich noch im Ohr immer eine alte Dame rufen hören. Und ich habe dann die Krankenschwestern mal gefragt. Die haben dann gesagt, ja, das ist auch eine demenzkranke Person, die aber keine Angehörigen hat und völlig desorientiert in diesem Krankenhaus war. Und ich habe dann immer mal zwischendurch 10 Minuten zu ihr reingeschaut. Und die Menschen sind jetzt in den Krankenhäusern extrem belastet und auch sehr darauf angewiesen, auf Zuwendung. Also damals, voriges Jahr um diese Zeit, war das noch nicht ganz so schlimm mit den Hygienemaßnahmen. Heute muss man ja mehrfach vermummt sozusagen in die Krankenzimmer hinein. Ich konnte da noch mit einer normalen Maske und mit Handschuhen diese Dame ja besuchen, ihr mal die Hand halten, wenn auch mit Handschuhen. Und diese Sehnsucht nach Berührung, danach nicht allein zu sein, das habe ich schon sehr gespürt. Und das war für mich das Schlimmste an den ganzen Lockdowns, waren die alten Menschen in den Pflegeheimen, das muss ich sagen, ja.
Und die normalen Klinikseelsorger, die es ja auch gibt, durften die nicht rein?
Doch, die dürfen, also am Anfang nicht, aber inzwischen haben die wohl die Genehmigung, die dürfen jetzt rein, aber eben auch unter den Bedingungen, die ich eben nannte, also mehrfach vermummt, sodass dann doch eine Kommunikation oder gar eine Berührung wirklich schon schwierig wird.
Ja. Gerade auch bei Demenzkranken, die es ja gar nicht verstehen.
Die sind ja auf Berührung angewiesen, die Demenzkranken. Also die Hand halten ist überlebenswichtig bei Demenzkranken. Und auch der Augenkontakt. Also ich möchte heute, ich war ja einige Jahre Krankenhausseelsorgerin. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste da heute arbeiten, also es sind schwere Bedingungen für die Patienten, aber auch für die Seelsorgerinnen, ja.
Aber natürlich auch ein wichtiges Feld für ganz die wichtig. Kirche, um ganz zu wichtig. Zeigen, wir sind bei euch.
Richtig, bin ich auch der Meinung. Deshalb setze ich mich ja auch so ein dafür, dass KrankenhausseelsorgerInnen die Möglichkeit haben, die Krankensalbung zu spenden. Ja, diese Begleitung am Ende des Lebens ist enorm wichtig und finde ich eine zentrale Aufgabe der Kirche. Und auch, dass so habe ich es damals erfahren, eine wunderbare Möglichkeit mit den Verwandten, den Familien der Sterbenden in Kontakt zu kommen. Also ich habe so viele Gespräche auch mit Angehörigen damals geführt. Ich habe Beerdigungen, ich habe gepredigt bei den Beerdigungen, habe noch Jahre danach Kontakt gehalten. Das sind Möglichkeiten der Pastoral, der Seelsorge, der Evangelisierung, die meines Erachtens viel zu wenig wahrgenommen werden.
Ein Thema sollten wir auch noch ansprechen. Sie wirken bei der Aufklärung sexuellen Missbrauchs im Bistum Limburg mit. Wie weit ist da die Aufklärung inzwischen fortgeschritten?
Also aus meiner Perspektive ist das Bistum Limburg absolut Vorreiter, wenn man das vergleicht mit anderen Bistümern in Deutschland. Bischof Betzing hat schon vor 3 Jahren eine große Gruppe, in der ich mitgearbeitet habe, von 70 Personen zusammengerufen, um die Konsequenzen aus dieser berühmten MHG-Studie zu ziehen. Wir haben damals in vielen Arbeitsgruppen, in 9 Arbeitsgruppen gearbeitet und haben ganz konkrete Vorschläge gemacht, was passieren sollte, müsste, um Missbrauch zu verhindern. Das haben wir dann übergeben an den Bischof im letzten Jahr im Sommer. Und daraufhin hat er eine Person benannt, den Dr. Söhling, der jetzt dafür verantwortlich ist, dass diese von uns vorgeschlagenen 62 konkreten Maßnahmen umgesetzt werden im Bistum Limburg. Und jetzt im dritten Schritt wird eine unabhängige, kleinere Kommission von 7 Personen noch benannt werden, die dann nochmal kontrolliert, ob die Dinge, die vorgeschlagen wurden, auch wirklich umgesetzt werden. Und ganz wichtig ist, dass auch immer Vertreter der Betroffenen von Anfang an mit dabei waren. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr guter Prozess. Und ja.
wovon nach außen ja selten die Rede ist, aber auch das kam ans Tageslicht. Priester haben nicht nur Minderjährige sexuell missbraucht, sondern auch Ordensfrauen. Hat Sie das überrascht?
In dem Ausmaß ja. Wobei da, wir dazu sagen müssen, dass dieses Phänomen in Deutschland jetzt nicht flächendeckend ist.
Das ich dachte sind, das auch sind, eher, das ist Afrika. Also das ist
ja, in Afrika ist es
patriarchalischen
ganz
Gesellschaften.
In Afrika ist es ganz schön, aber es gibt eben auch in Deutschland solche Fälle. Wobei wir in den Blick nehmen müssen, es gibt verschiedene Arten von Missbrauch. Es gibt die sexualisierte Gewalt, also den körperlichen Missbrauch. Es gibt geistigen und es gibt geistlichen Missbrauch. Und ich verstehe unter geistlichem Missbrauch, wenn Priester sozusagen den Menschen, die sie begleiten, die Freiheit nehmen. Wenn sie sie auf sich selbst fixieren, in eine bestimmte Richtung drängen und sie manipulieren. Und das sind Phänomene, die es durchaus gibt in den Ordensgemeinschaften und die es gegeben hat. Und da sind wir sehr sensibel geworden für dieses Thema und gerade auch die Mitschwestern und Mitbrüder in den Klöstern, die für die Noviziatsausbildung, also für die Nachwuchsausbildung verantwortlich sind, die schauen jetzt schon sehr genau und es wird ihnen auch selber sehr genau auf die Finger geschaut, dass die Ausbildung, es geht darum, die Menschen, die zu uns kommen, zu Gott zu führen und nicht auf mich zu fixieren, ja, und sie zu dirigieren, zu manipulieren. Es muss eine Freiheit geben und eine Freiheit der Glaubensausübung. Und ja, da müssen wir wahnsinnig hellhörig sein und den Anfängen wehren, ja.
Jetzt müssen wir aber doch auch noch über Hildegard von Bingen sprechen. Im 12. Jahrhundert hat sie gelebt, die Frau, die ihr Kloster gegründet hat. Wie emanzipiert war die heilige Hildegard von Bingen in der damaligen Zeit?
Also den Begriff Emanzipation gab es natürlich damals
schon, klar,
nicht.
Ja.
Also ich würde sagen, sie war eine extrem starke und extrem selbstbewusste Frau. Ihr Ziel war es, interessanterweise, den Glauben zu verkünden in glaubensloser Zeit. Da ist das 12. Jahrhundert und unser heutiges hat ein wenig Ähnlichkeit. Der Glaube verdunstete, damals auch schon. Und sie wollte in neuer Sprache mit authentischen Zeugnissen, mit Predigten, mit Briefen, mit theologischen Werken den Glauben neu zur Sprache bringen und neu den Menschen verkünden.
Und sie ist dabei auch einigen Männern auf die Füße getreten.
Das ist sie sehr. Sie hat also sehr viele Predigten und Briefe geschrieben, auch an Klöster, auch an Klerus. Es gibt einen berühmten Brief an den Klerus von Köln. Wenn Sie sich heute auf den Kölner Domplatz stellen würden und diesen Brief verlesen, ich weiß nicht, was dann passieren würde. Ja? Interessanterweise hat der Papst Benedikt in dem Jahr, als Hildegard heilig gesprochen wurde und Kirchenlehrerin wurde, 2012, am Anfang des Jahres den Mitarbeitern des Vatikans, da macht er immer so eine Neujahrsansprache, diesen Brief vorgelesen. Und der ist wirklich brandaktuell, wenn Sie darin lesen, natürlich eine völlig andere Sprache, aber die Ermahnungen, die da drin stehen, den Menschen den Himmel zu öffnen und nicht zu verschließen und authentisches Priestertum zu leben, das war damals so aktuell wie heute.
Ich glaube, der Bischof von Mainz war auch nicht ihr bester Freund damals, ne?
Der war damals nicht ihr bester Freund. Aber wie gesagt, Hildegard war selbstbewusst genug, um sich davon auch innerlich zu distanzieren.
Ich glaube, der hat aber auch ihre Heiligsprechung mit verhindert, erstmal, der Bischof von Mainz.
Das ist nicht ganz klar. Es ist eine Theorie. Hildegards Nachfolgerin im Amt der Äbtissin vom Ruppertsberg, also in Bingen, hat schon zum ersten Mal die Heiligsprechung beantragt. Und dieses Verfahren ist im Sande verlaufen und es gibt Historiker, die der Meinung sind, dass das der damalige Bischof von Mainz hintertrieben hat, in die unterste Schublade gelegt hat, ein Stück weit auch um sich zu rächen an dieser doch sehr unbequemen Frau. Wir müssen aber auch sehen, Äbtissinnen hatten zu Hildegards Zeit eine erheblich mächtigere Position als heute. Sie hatten auch sogenannte Jurisdiktionsgewalt. Die Äbtissinnen konnten also auch Priester im Bereich ihres Klosters ernennen oder auch herauskatapultieren. Äbtissinnen haben, das ist historisch belegt, schon seit dem 7. Jahrhundert Beichten abgenommen. Das ist überhaupt nicht allgemein bekannt. Das wurde dann aber alles ab dem 13., 14. Jahrhundert wieder zurückgedreht. Da wurden die Rechte auch der Äbtissinnen wieder beschnitten. Und Hildegard gehörte noch zu der Generation, wo wirklich die Äbtissinnen großen Einfluss auch auf die Kirchenpolitik hatten.
Jetzt haben Sie und Ihre Mitschwestern es letztlich hinbekommen, dass die Hildegard von Bingen im Jahr 2012 doch noch heilig gesprochen wurde. Also Sie haben maßgeblich dazu beigetragen. Sie waren auch bei der Heiligsprechung dabei in Rom. Saßen denn die Äbtissin und Sie da wenigstens in der ersten Reihe?
Da saßen wir nicht. Wir waren übrigens nicht bei der Heiligsprechung, die war am 10. Mai 2012, sondern bei der Erhebung zur Kirchenlehrerin, was uns auch viel wichtiger war, denn heilig gesprochen war sie durch das Volk sowieso schon. Aber Kirchenlehrerin bedeutet natürlich, dass das immense theologische Werk Hildegards auch offiziell von der Kirche anerkannt wurde. Wir sind dann am 7. Oktober nach Rom geflogen mit einer Gruppe von 20 Mitschwestern. Das war eine symbolische Zahl. Hildegard ist seinerzeit vom Kloster Disibodenberg, wo sie die ersten Jahre gelebt hat, zum Rupertsberg nach Bingen gezogen, auch mit 20 Schwestern. Ja, das war so ein kleiner Stachel, den ich da erlebt habe. Da ist mir die Auswirkung unserer Männerkirche eigentlich ganz hautnah bewusst geworden, damals in Rom. Jeder kennt den Petersplatz, es war voll, es waren Unmengen an Bischöfen, Kardinälen, Priestern, Diakonen und so weiter da. Und wir hatten beide Äbtissinnen, die Altäbtissin und die residierende Äbtissin, die Nachfolgerinnen der heiligen Hildegard sind, mit dabei. Und die römischen Behörden hatten diese beiden doch sehr wichtigen Frauen im Zusammenhang mit der Kirchenlehrererhebung hinter den Diakonen platziert, sodass sie dann, als es zum eigentlichen Akt der Erhebung kam, die Äbtissin sich durch lange Reihen von Klerikern nach vorne zum Papst begeben musste. Und da ist mir aufgefallen, Frauen sind in der Kirche, ja, einfach Menschen zweiter Klasse, ja. Und man hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, diese beiden Äbtissinnen neben Kardinal Lehmann zu platzieren. Das wäre der richtige Ort gewesen. Oder zwischen dem Bischof von Limburg und dem Bischof von Mainz. Das waren die Hauptbistümer. Ich war damals ziemlich schockiert und das war so ein Schlüsselerlebnis der Männerkirche, ja.
Schwester Philippa, ich finde es bewundernswert, wie sehr Sie jetzt dafür kämpfen, dass Frauen mehr Rechte in der Kirche bekommen. Und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Anliegen, für Ihren Kampf, der sicherlich nicht immer einfach ist. Ich habe jetzt für Sie noch ein kleines Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal unter den Tisch. Die heilige Hildegard von Bingen haben wir ja schon gesprochen, eine große Frau. Ich habe für Sie hier einen sehr schönen Bildband, die einflussreichsten Frauen unserer Zeit, mit 50 sehr eindrucksvollen Porträts kämpferischer Frauen, die ihren Träumen nachgegangen sind, die dafür gekämpft haben, dass ihre Träume Wirklichkeit werden. Und ich dachte mir, ja, wenn Sie vielleicht gerade mal wieder ein bisschen unter einem Rückschritt leiden oder sich darüber ärgern, dass Ihnen ein Hindernis in den Weg gestellt wird, dann gucken Sie einfach mal rein.
Vielen herzlichen Dank, da freue ich mich sehr. Ja.
Hilft es weiter.
Vielen Dank für das Buch.
Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und alles Gute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.